Heute hören Sie ein Gespräch mit dem Schriftsteller Günter Grass, das ich kürzlich mit ihm in seiner Lübecker Wohnung anlässlich seines bevorstehenden 70. Geburtstages am 16. Oktober geführt habe. Herr Grass, Sie werden nun 70 Jahre alt und können auf eine lange Lebensstrecke zurückblicken. Es ist eine Zeit der ungeheuer beschleunigten und veränderten Lebensformen. Hätten Sie sich eine andere Zeit, einen anderen Zeitgeist, ein anderes Jahrhundert gar gewünscht und lieber gehabt?
Also ich bin eigentlich nicht dazu gekommen, mir solche Wünsche zu leisten, weil dieses Jahrhundert mich gefordert hat. Nicht? Das lag schon von der Thematik her, was meine Generation betrifft. Ich war bei Kriegsende 17 Jahre alt, da war, wie sich dann bald herausstellte, die Thematik, was das Schreiben anging, wie vorgegeben. Das ist anderen Autoren meiner Generation auch so gegangen. Und dann erlaubt natürlich die Literatur, erlaubt ja Ausflüge, dass man sich über Fantasie und Vorstellungskraft und leidenschaftlichem Interesse zum Beispiel im 17. Jahrhundert zurückbegibt und das Treffen in Telgte schreibt oder im Butt sogar eine Zeitweile von der Jungsteinzeit bis in die Gegenwart dem Autor zugesteht. Das ist unter anderem das Reizvolle am Schreiben, dass es diese Luft- und Zeitsprünge erlaubt.
Sie haben 1945 Ihre Heimat Danzig verloren, haben sich im Westen wieder neu orientieren müssen. Heute könnten Sie vermutlich wieder in Danzig wohnen. Das bringt mich auf die Frage, Günter Grass und Heimat. Wo sind Sie eigentlich zu Hause? Oder spielt das im 70. Lebensjahr kaum noch eine Rolle?
Das juckt mich eigentlich heute nicht mehr so sehr. Das war nach dem Krieg schwierig zu begreifen, dass das weg ist. Durch deutsche Schuld und Verantwortung verschleudert. Nicht nur mein unmittelbares Herkommen Danzig, sondern es ist ja Ostpreußen, Schlesien, Vorpommern. Auch was im Westen nie so wahrgenommen worden ist und auch vernachlässigt wurde, dieser Verlust an Sprache. Und auch Ostpreußisch waren literaturfähige Dialekte, die mit dem Wegsterben der älteren Generation wechseln. Ich habe in meinen Büchern dann versucht, damit zumindest was das die Danziger Prägung des Ostpreußisch betrifft oder wie die Kaschuben es gesprochen haben, wenn sie Deutsch sprachen. Das habe ich mit in meinen literarischen Text hineingenommen. Aber Heimat war erstmal verloren. Ich bin dann nach dem Krieg in Düsseldorf gewesen. Da hat es mich bei Ausbruch des Wirtschaftswunders nicht mehr gehalten. Dann ging ich in das zu dem Zeitpunkt Anfang 1953 noch weitgehend kriegszerstörte Berlin, West-Berlin. Habe da als Bildhauer weiter studiert. Danach war ich in Paris, dann wieder zurück in Berlin. Seit geraumer Zeit habe ich meinen Hauptwohnsitz in Schleswig-Holstein, erst an der Westküste, jetzt hier an der Grenze zu Mecklenburg. Und ich bin an diesen Orten sehr gerne, inklusive zwei andere Schreib- und Arbeitsorte, eine in Dänemark und eine in Portugal. Ich bin ein Nomade geworden. Und halte auch nicht viel vom Wurzelschlagen. Meine Frau ist da anders geartet. Die hat also nun hier im Lauenburgischen Wurzel geschlagen. Ich bin für Aufbrüche zu anderen Orten, wenn ich denn dort einen Arbeitsraum vorfinde, jederzeit vorbereitet.
Herr Grass, in dem neuen Taschenbuch von Volker Neuhaus über Sie mit dem Titel Schreiben gegen die verstreichende Zeit kann man wieder nachdrucksvoll nachlesen, wie Ihnen gleich mit der Blechtrommel 1958 ein Welterfolg geglückt ist. Ist das eigentlich einfach ziemlich am Anfang der Karriere, einen solchen Erfolg zu haben? Ist damit nicht die Messlatte ziemlich hochgelegt?
Na, es hatte für mich erst einmal, ich war, als die Blechtrommel rauskam, 1959, und im Jahr davor bekam ich den Preis der Gruppe 47, bekam ich zum ersten Mal überhaupt Geld in die Hand. Ich war arm wie eine Kirchenmaus, auch während der Zeit, in der ich die Blechtrommel geschrieben habe. Und das hat mir seitdem etwas gegeben, was sich viele Autoren wünschen, zu Recht wünschen, eine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und das weiß ich dankbar zu schätzen bis heute. Diese Art von Unabhängigkeit. Der andere Preis, der zu zahlen war, dieser relativ frühe Ruhm, war erst mal lästig. nicht? Die großen Erwartungen, und das geht ja bis heute so, nicht? Und das habe ich akzeptieren müssen, so wie es ist, und weiß nun aus meiner Schreiberfahrung heraus, dass jedes Mal, wenn ich mich auf ein neues Projekt einlasse, und das ist ein größeres, episches Vorhaben, ist der Arbeitsaufwand, der Konzentrationsaufwand so groß, dass ich mir da gar keine Fragen stellen kann, was erwartet dieser oder jener von dir. Das verschwindet alles, wird alles zur Seite geschoben. Ich kann also damit existieren.
Hat Sie Oskar Mazerat in Ihrem Leben verfolgt, geärgert, oder war er ein unproblematischer Lebensbegleiter? Kürzlich hat man ja in den USA an der Verfilmung Ihrer Blechtrommel wieder Anstoß genommen, angeblich wegen pornografischer Ausformungen. Also hat er Sie manchmal geärgert?
Er war auch schon während des Schreibprozesses eine äußerst widerspenstige, fiktive Figur. Und da sich fiktive Figuren nach einer gewissen Schreibzeit, sobald sie wirklich Umriss und Unterfutter gewinnen, selbstständig machen, widersprach er auch dem Autor in bestimmten Situationen. Ich hatte vor, unter anderem, ihm eine Schwester zu geben. Und das wollte er nicht. Er wollte Einzelkind sein und bleiben. Und da ich das unbedingt durchsetzen wollte, hat er so sperrig reagiert, dass ich eine regelrechte Schreibsperre hatte eine Zeit lang, bis ich nachgegeben habe. Nun hatte ich diese Schwester im Kopf, nicht? Sie war da, und das ist dann die spätere Tulla Pokrivke, die in Katze, Maus und Hundejahre auftaucht. Das konnte er nicht verhindern, aber es war sein Protest spürbar. Und dann viele Jahrzehnte später, als ich an der Stoffmasse der Retten saß, war er auf einmal da. So wie es um die sogenannten neuen Medien ging, die dort ja eine ziemliche Rolle spielen in diesem Roman, sagte, da gehöre ich dazu. Ich bin immer mit Medien befasst gewesen, von der Blechtrommel angefangen bis zu dem Rückwärtstrommeln in der Nachkriegszeit, als er sein Geld damit verdiente. Und in der Tat, als ich ihn dann auch nicht los wurde, war er sehr anstellig in diesem Buch. Das war nun kurz vor seinem 60. Geburtstag. Genau. Und das ließ sich ganz zwanglos in das Romangeflecht einfügen.
Vor genau 10 Jahren haben Sie auch in einem Interview mir gesagt, aber es passiert ganz selten, dass ich nochmal ein Buch von mir ganz und gar lese. Das habe ich mir für späteres Alter vorbehalten. Jetzt haben Sie 23 CDs, Ihre ganze Blechtrommel noch einmal gelesen, 28 Stunden lang. Was war denn das für ein Gefühl? Was war denn das für eine Art Wiederbegegnung? Lässt sich das beschreiben?
Ich weiß nicht, ob es sich beschreiben lässt. Ich kann einige Dinge nennen, nicht, die während dieses auch sehr anstrengenden Vorgangs, das passierte alles in Göttingen, auf einer Studiobühne des Deutschen Theaters mit Publikum. Ich hätte das nicht ohne Publikum lesen können. Und das Publikum hat mir auch geholfen, durchzuhalten, stimmlich durchzuhalten. Und mir ist immer wieder aufgefallen, wie mir beim Lesen, beim Vorbereiten der Lesung, aber auch dann beim öffentlichen Vortrag der jeweiligen Kapitel, die Schreibsituation, zumeist in Paris, wo ich das Buch im größeren Umfang geschrieben habe, eingefallen ist. Schreibsituation, bestimmte Varianten, verworfene Varianten. Und ich musste dann aufpassen, dass ich mich an den Text hielt, nicht? Denn das gedankliche Abschweifen wäre der Konzentration dann doch auf Dauer abträglich geworden.
Wenn man stolz auf etwas ist, erzählt man auch gern davon. Sind Sie stolz auf Ihre kaschubisch-deutsche multikulturelle Herkunft?
Ich könnte sagen, dass ich stolz bin, aber ich bin gewiss, dass mich diese doppelte Verwurzelung reich gemacht hat. Ich verfüge über mehrere Quellen. Hinzu kommt nur noch, dass ich also von mütterlicher Seite mit mehreren Talenten ausgestattet wurde. Nicht nur was das Schreiben betrifft, sondern eben auch das Zeichnen. Und mir hat sich diese Frage, bin ich nun in erster Linie Schriftsteller und in zweiter, wenn überhaupt, Grafiker, das hat sich mir nie gestellt. Das ist all das Ausschöpfen, was als Vorgabe von meiner Mutter mütterlicherseits gekommen ist, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit geworden. Stolz, ich weiß nicht, stolz Vielleicht, dass es mir gelungen ist, wie übrigens ja anderen Schriftstellern auch, mit anderen Regionen und anderen Gebieten, durch Politik und verbrecherische Politik Verspieltes so weit zurückzugewinnen, wie es überhaupt möglich war, mit literarischen Mitteln. Also eine durch den Krieg zerstörte Stadt und als Heimat für hunderttausende Menschen verlorene Stadt wie Danzig und die Umgebung wieder zu beschwören, literarisch zu beschwören, sie wieder entstehen zu lassen. Da empfinde ich doch einen gewissen Stolz, dass das gelungen zu sein scheint.
Herr Krass, vor ziemlich genau 50 Jahren fing es mit der Gruppe 47 an. 1968 war damit Schluss. Am Ende Ihres Buches »Das Treffen in Telgte« steht der Satz: Doch hat uns in jenem Jahrhundert nie wieder jemand in Telgte oder an anderem Ort versammelt. Ich weiß, wie sehr uns andere Treffen gefehlt haben. Hat Ihnen die Gruppe 47 gefehlt?
Ja, ganz gewiss. Ja. Für mich ist das, wir leben ja als Schriftsteller, das muss ich vorweg sagen, in Deutschland jeweils in unserer Provinz, in der Zerstreuung. Wir haben kein Paris, auch kein Kopenhagen, sozusagen kulturelle, literarische Hauptstädte. Berlin stellt zwar gelegentlich diesen Anspruch, erfüllt ihn auch nicht, hat ihn nie erfüllt. Und das ist auch gut so. Das ist auch andererseits ein Reichtum, dass wir die vielen provinziellen Zentren haben, ohne dass es provinziell sein muss. Und dennoch fehlte das, dass Hans-Werner Richter es konnte und verstanden hat, zum ersten etwas in Deutschland ganz Ungewöhnliches zu machen. Eine Vereinigung von Schriftstellern ohne Mitgliedschaft, ohne Statut, ohne Vereinsmeierei, das heißt ohne Vorstand, ohne Kassenwart und sonstige Querelen, nur seine einladenden Postkarten waren maßgebend. Und so gelang es ihm, uns einmal im Jahr für 3 Tage die Illusion einer literarischen Hauptstadt zu suggerieren. Wir waren da versammelt und man konnte dort seine besten Freunde und Feinde finden. Und unabhängig davon, ob Freund oder Feind, erfuhren wir wechselseitig, was wir in Arbeit hatten, welchen Schwierigkeiten wir konfrontiert waren. Wir konnten uns darüber austauschen. Auch dass ja während der oft langwierigen und jahrelang andauernden Arbeitsprozesse sich einstellende Gefühl von Vereinsamung wurde für ein paar Tage aufgehoben. Wir erfuhren, dass es anderen genauso geht, dass wir vergleichbare Berufskrankheiten haben, etc., etc. Und das fehlt, glaube ich, den jüngeren Autoren in Deutschland. Hans-Werner Richter hat es verstanden, so als ein aufgeklärter Despot, der er war, uns auch Maßstäbe zu setzen, auch Verhaltensformen, auch eine gewisse Portion an Toleranz uns abzufordern, anderen Stilrichtungen gegenüber, die dort zur Sprache kamen. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin, auch nachträglich Hans-Werner Richter sehr dankbar bin. Ich habe eine Vielzahl von jetzt zu dem Jubiläumsjahr von Artikeln gelesen, die sind an Dürftigkeit kaum zu über einen Professor Baring mokiert sich da über die Qualität von die literarische Qualität von Hans-Werner Richter, wenn er als Historiker das zustande brächte, was Richter mit seinem zugegeben nicht breit gelagerten Talent dennoch gemacht hat, als Autor wie als Inspirator dieser Gruppe 47. Wenn er das geleistet hätte, würde er sich nicht so unverschämt dazu äußern. Ich möchte das an dieser Stelle mal sagen. Da gibt es eine ganze Reihe von Stimmen, die ich als anmaßend und unerträglich finde. Und das reißt offenbar hierzulande mehr und mehr ein. Die wenigen Dinge, die nach wie vor aus der Nachkriegsgeschichte der alten Bundesrepublik herausragen und die vorzeigbar sind, zu denen gehört die Gruppe 47. Die Tendenz, auch das noch zu zerreden und kaputt zu machen, ist sehr groß. Ich kann es nicht ändern. Für mich und für viele Autoren, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, ist diese Zeit der Gruppe 47 sehr wichtig gewesen und für jüngere Autoren fehlt etwas Vergleichbares.
Herr Krass, wie steht es eigentlich überhaupt mit der Freundschaft unter Literaten oder auch mit der berühmten Solidarität der Einzelgänger? War das für Sie überhaupt mal ein Problem?
Ich glaube, dass das auch zu den beabsichtigten oder unbeabsichtigten, im unterlaufenden, wunderbaren Ergebnissen geführt hat, die Hans-Werner Richter vermitteln konnte, dass wir auch dort, wo wir gegensätzlicher Meinung waren und sind, das reicht bis in die Gegenwart hinein, kollegial miteinander umgegangen sind. Es hat ja die Versuche gegeben, aufgrund der politischen Distanz, die in den letzten Jahren, sagen wir mal, zwischen Martin Walser und mir oder Enzensberger und mir eingerissen ist, diese Positionen gegeneinander auszuspielen. Das ist nicht gelungen. Ich bin zwar anderer Meinung in der Einschätzung des Einigungsprozesses als Martin Walser, aber er ist mir nach wie vor ein liebenswerter Kollege und das ist wechselseitig.
Viele Jüngere wie John Irving oder Salman Rushdie beziehen sich auch auf Sie und haben von Ihnen gelernt. Stehen Sie mit denen auch in Kontakt?
Ja, mit Salman Rushdie ist es natürlich durch diesen Todesbann und das Todesurteil erschwert. Und nur unter bestimmten Bedingungen kann man sich alle paar Jahre mal irgendwo sehen. Mit Irving stehe ich im Briefwechsel, anderen Autoren auch. Mich amüsiert es eigentlich, dass meine Art zu schreiben und Stoffe anzugehen im Ausland mehr Schule gemacht hat als in Deutschland.
Das Zirkuskind hat mich sehr an Sie erinnert.
Noch stärker die früheren Romane von John Irving. Und er bekennt sich ja auch dazu. Und es trifft auf Rushdie auch zu, was die ersten beiden Romane betrifft, Mitternachtskinder und Scham und Schande. Und wenn man von Schülern spricht, sind das immerhin so begabte, begnadete Schüler, dass sie nie Gefahr gelaufen sind, zu Epigonen zu werden. Sie das mit einer gewissen Souveränität behandeln, wie ich es auch gewohnt bin. Für mich ist, ohne dass ich den Mann jemals habe kennenlernen dürfen, Alfred Döblin der große Lehrer gewesen. Der hat ein Romanwerk, ein episches Werk hinterlassen, das nicht so geschlossen ist, wie, sagen wir mal, ganz personenbezogen es bei Kafka der Fall war oder auf ganz andere Art bei Thomas Mann der Fall ist. Jeder Autor, der dort anknüpft, bei Kafka oder bei Thomas Mann, läuft Gefahr, zum Epigonen zu werden. Bei Döblin ist das anders. Der war so reich in seinen epischen Einfällen, in seinen neuen Möglichkeiten des Erzählens, dass er manches nur angerissen hat. Und da konnte man anknüpfen, das konnte man weiterführen.
Sie haben viel Geld für Preisstiftungen ausgegeben. Sie haben den Döblin-Preis gestiftet, einen Preis für polnische Grafiker, jetzt wieder einen. Sie sind damit eigentlich ziemlich singulär. Warum eigentlich?
Das kann ich nicht beantworten. Für mich ist es so gewesen, dass ich mit meinem Handwerk des Schriftstellers gelegentlich Überschüsse erwirtschaftet habe. Immer wenn ein Roman wie Der Butt zum Beispiel von vielen Lesern angenommen wurde, stellte sich heraus, hier ist eine Summe, mit der du in dem Fall Alfred Döblin Dank abstatten kannst und auch etwas für die Gegenwartsliteratur tust. Der Preis ist ja besonders ausgestattet, er wird für Manuskripte verliehen. Nun erinnere ich mich sehr wohl, in welch einer Situation sich ein Autor befindet, wenn ihm das Geld, das ohnehin nie dick da war, ausgegangen ist und er hat aber noch 150 Seiten vor sich und auch die schon fast fertigen Seiten sind noch nicht ganz fertig. Und wie hilfreich da ein Preis sein kann, zum Beispiel der Gruppe 47 für mich im Jahre 58. Und so habe ich dieses Statut des Döblin-Preises dann auch gestaltet. Und bei dem Daniel Cholowiecki-Preis ist es so, dass nachdem nun auch die CDU-CSU gezwungen war, im Prozess der deutschen Einheit als Vorbedingung endlich die Oder-Neiße-Grenze anzuerkennen, wurde das Verhältnis zu Polen entspannter. Und das durfte nicht alleine nur beim Politischen bleiben. Da muss auch etwas zwischen zum Beispiel den Künsten geschehen. Und so ist dieses ein Preis zugunsten polnischer Grafiker. Und Cholowiecki war halb polnischer Herkunft, von der mütterlicher Seite kalvinistisch, schweizerisch, hat aber als preußischer Beamter die Preußisch-Königliche Akademie der schönen Künste reformiert, war als ein Mann der Aufklärung, also eine wunderbare Personalkombination. Hinzu kam auch noch, dass er aus Danzig stammte. Das war der zweite Preis. Und die dritte Stiftung bezieht sich also auf mein politisches und gesellschaftliches Tun. Diese Gruppe von Menschen in Deutschland sind es zumeist Sinti, die aber auch zum Volk der Roma gehören, sind bis heute die Benachteiligten. Ihnen steht kein Staat Israel zur Seite. Sie sind nicht so gut organisiert wie größere Bevölkerungsgruppen, sei es die Türken, sei es die Italiener, die ins Land gekommen sind und hier versuchen, Fuß zu fassen oder schon Fuß gefasst haben. Ihnen hilft niemand. Sie müssen für alles Mögliche gerade stehen, auch für unseren dämlichsten Aberglauben. Für uns sind Zigeuner wunderbar in der Operette. Wäre künstlerisch anspruchsvoller ist, greift auf Brahms Lieder zurück oder auf Lenau-Gedichte. Aber sobald sie in die Nachbarschaft ziehen, setzt diese erbärmliche Verunsicherung ein und schlägt sich nieder in Distanz und Ablehnung. Und deswegen habe ich diese dritte Stiftung zugunsten des Volkes der Roma geschaffen. Auch das soll mit einem Preis verbunden sein. In diesem Fall geht es zurück auf einen meiner ersten Lehrer und auf der Düsseldorfer Kunstakademie, Otto Pankok, dem ich viel verdanke. In künstlerischer Beziehung, aber er hat uns Schüler, und das war 49, 50, 51, in der Zeit war ich bei ihm, viel im Umgang mit in Deutschland lebenden Sinti und dort schon seit Generationen ansässigen Sinti vermittelt. Er hat sie ja nicht nur als Modelle gehabt, sondern sie gehörten zu seinem Atelier und auch zu unseren Ateliers. Und er hat uns gelehrt, mit ihnen umzugehen. Das hat sich bei mir niedergeschlagen. Bei ihm schlug sich das in wunderbaren Kohlezeichnungen nieder. Und auch dieses ist also eine Art Dankabstattung.
Herr Krass, das alles zu überblicken und in Gang zu halten, kostet ja viel Zeit. Wie machen Sie das?
Mithilfe meiner Sekretärin, das hat über 3 Jahrzehnte Frau Hönisch, Eva Hönisch in Berlin gemacht und nun macht es Frau Soling hier in Lübeck. Und beide verstehen es, die Post vorsortieren und sie mir so zu legen, dass ich also auch zu Antworten komme, soweit es möglich ist. Und beide sind mir, der eine war es und die andere ist es jetzt, behilflich, die schwierige Kunst des Neinsagens zu üben. Denn das ist vordringlich. Die Arbeit, die ich und nur ich machen kann, muss weitergehen und diese Dinge stehen im Vordergrund.
Aber Sie entschädigen sich ja, glaube ich, auch dadurch ein bisschen selbst, dass Sie auch die sinnliche Seite des Lebens zu schätzen wissen. Günter Grass und das Essen. Was mögen Sie eigentlich am liebsten? Was haben Sie sich als Geburtstagsmenü gewünscht?
Also mein Geburtstagsmenü nimmt Rücksicht auf unsere 8 Kinder und mittlerweile 9 Enkelkinder und insbesondere auf die, und das wird gemischt sein. Aber es ist auf jeden Fall nicht nur Fleisch, es ist auch Fisch dabei. Ich bin ein begeisterter Fischesser und auch Fischkoch und bin ein Fischverwerter in jeder Beziehung. Also oft, wenn ich die Zeit habe, in Dänemark oder in Portugal, dann kaufe ich den Fisch, dann zeichne ich ihn erst und dann wird er gebraten oder gesotten oder gedämpft oder gedünstet. Und dann bleibt auch noch mit Kopf und Grete und Schwanz etwas übrig, was auch noch in diesem Restzustand gezeichnet sein will.
Herr Krass, deutsche Literatur sei schwierig, sei zu kompliziert, sei zu vielschichtig, zu esoterisch. Mit dieser These haben Sie sich schon 1974 auseinandergesetzt. Ist da eigentlich etwas dran?
Ich halte das für arrogantes Feuilleton-Gefasel. Man will einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass es im deutschsprachigen Bereich eine Vielzahl von sehr guten Erzählern gibt, die natürlich, dass sie schreiben keine bloße Unterhaltungsromanliteratur. Aber sie unterhalten auch und erzählen mit Anspruch, fordern den Leser auch heraus. Ich könnte Ihnen, nur Beispiele zu nennen, aus der Bundesrepublik Gerhard Köpf nennen, der wunderbare Romane voller praller Erzählung geschrieben hat und das wird einfach so abgetan. Oder in der Schweiz, was ja auch nicht einfach ist, in der Nachfolgegeneration von Frisch und Dürrenmatt, damals für jüngere Autoren, Gerold Späth ist seit Jahren, mittlerweile seit Jahrzehnten dabei, einen wunderbaren Roman nach dem anderen vorzulegen, ganz auf sein Rapperswil und das Umfeld konzentriert. Ein großartiger Erzähler und dennoch werden die Werke dieser Autoren von Verlag zu Verlag verschoben. Feuilleton Bengels, anders kann ich es nicht nennen, tun das ab als zu kompliziert, als nicht präsent und mokieren sich darüber. Vieles von dem, was man so zu hören bekommt, was leider auch über die Kultursendungen läuft, fundiert auf Unwissenheit oder auf Ignoranz, was noch schlimmer ist. Sie wissen es ganz genau, dass diese Autoren da sind, aber sie reden sie weg oder sie verschweigen sie oder sie behaupten Dinge, die einfach nicht stimmen. Es gibt diese Literatur. Es gibt sicher auch Dinge, die ich kritisiere. Zum Beispiel kann man durchaus feststellen, dass es der 68er-Generation nicht gelungen ist, ihr eigentliches Thema, die Veränderungen ihrer Zeit, an der sie ja zum Teil mitgewirkt haben, trotz mittlerweile gehörig zeitlichem Abstand in Literatur umzusetzen. Delius ist eine Ausnahme. Ganz wenige hat es gegeben.
Aber es ist Ihnen nicht gelungen, praktisch ein neues Treibhaus zu schreiben.
Nein, das ist nicht gelungen. Nicht? Und was ich hoffe oder vermute, und ich glaube, dass ich da nicht falsch gehe, ist, dass aus den neuen Bundesländern, den ostdeutschen Bundesländern, ein Schub Literatur zu erwarten ist, weil dort Verluste stattgefunden haben und weiterhin stattfinden. Identitätsverluste. Diese Inbesitznahme, das, was Beitritt genannt wurde, wurde zum Anschluss. Das Geld kam, griff zu. Das, was gelebt worden war in der DDR unter den Zwangsbedingungen einer Diktatur, wurde als verfuschtes Leben abgetan, aus westlicher Sicht. Diese Art von Verletzungen, das wird zur Literatur führen. Das sind Dinge, die sich wahrscheinlich bei den zum Zeitpunkt erst 17, 18, 19-Jährigen festgesetzt haben, in Literatur umschlagen.
Wir sprachen jetzt von der epischen Literatur. Sie haben einmal als Dramatiker begonnen, große Erfolge gehabt, dann doch eigentlich ganz aufgehört. Trauen Sie dem Theater keine Wirkung mehr zu?
Also, das muss ich korrigieren. Also angefangen habe ich als Lyriker, dann kamen Theaterspiele dazu, Einakter. Und die sind natürlich nicht erfolgreich gewesen. Das war in einer Zeit, was die Bühnenliteratur betraf, sondern insgesamt deutsche Literatur nicht zählte. Es musste schon aus dem Ausland kommen. Also es wurden Adamow und Beckett natürlich und Ionesco gespielt. Aber was Hildesheimer und ich an Theater vorlegten, das wurde zwar in das Kästchen absurdes Theater getan, aber gespielt wurde es von Studentenbühnen und damit war es auch vorbei. Erfolg hatte erst ein Jahrzehnt später entstandenes Stück, die Plebejerproben, den Aufstand. Aber auch das ist nur ein temporärer Erfolg gewesen, weil dieses Stück bis heute quer liegt. Nicht? Es ist um den 17. Juni, es ist das einzige Theaterstück zu diesem Thema, das geschrieben worden ist. Es geht an gegen beide Verfälschungen, die Konterrevolution in der DDR und das Umlügen eines Arbeiteraufstandes, einem Volksaufstand durch Konrad Adenauer. Also gegen beide Fiktionen geht die Stück vor und hat zudem auch noch am Verhalten Brechts während des 17. Juni eine Konzentration auf eine intellektuelle Machtposition im Gegensatz zur politischen Machtposition. Wie verhält sich der Intellektuelle? Wie wird er schuldhaft? In dem Augenblick, in dem die Realität auf die Bühne kommt und ihm beim Wort nimmt. Das ist das Thema dieses Stückes. Und das ist, ich habe es dann mir wieder nochmal angeschaut, 89 äußerst aktuell geblieben. Nur es ging keine Theater an das Stück heran. Es ist nach wie vor brisant. Und um auf den Kern Ihrer Frage zu kommen, schon um die Zeit, als die Plebeja herauskam, begann sich im deutschsprachigen Theater das Regietheater durchzusetzen. Also die Möglichkeit für mich als Autor mit meinem Stück in Zusammenarbeit mit dem Regisseur und den Schauspielern eine spielfähige Vorlage zu erarbeiten, wurde immer geringer. Die Regisseure wollten eigentlich ein Libretto haben, über das sie frei verfügen konnten. Oder sie griffen auf Autoren zurück, die tot sind wie Shakespeare und sich nicht mehr wehren können und verhackstückten dann den Shakespeare. Und das ist anfangs, da gab es ja sehr begabte Regisseure darunter, die auch Sehenswertes gemacht haben und die sich mit Hilfe der Stücke dieser toten oder lebenden Autoren selbst realisiert haben als Regisseure. Dem wollte ich nicht zuarbeiten. Das könnte ich auch nicht. Und das hat mich dazu gebracht, dann eben auf diese literarische Disziplin, die mich immer sehr gereizt hat, zu verzichten.
Wie steht es denn eigentlich mit der Poesie? Ich kann mich noch als Kind erinnern, da gab es kaum eine Geburtstagsfeier, eine Hochzeit, ohne dass da gedichtet wurde. Es waren so viele Talente da, die Stegreif Gedichte produzieren konnten. Ich glaube, Sie können das auch. Verschwindet eigentlich so ein Stück Poesie aus unserem Leben? Das gibt's doch heute kaum mehr.
Ich habe ja ein Faible für große Familiengeburtstage. Und kürzlich, also noch der, war es ein runder Geburtstag meiner Schwester, da waren mehrere dieser Generation in der Lage, mit Stegreif-Gedichten oder mit vorbereiteten Gedichten beizutragen am Geburtstagsprogramm. Und die Kinder und Kindeskinder haben gestaunt. Und vielleicht ist da das eine oder andere hängen geblieben und führt dann dazu, dass sie es wieder aufgreift. Als ich jetzt kürzlich in Berlin war, lag dort mein letzter Gedichtband, die Fundsachen für Nichtleser. Und dieser Gedichtband ist ja meinen Enkelkindern gewidmet. Und eines meiner Enkeltöchter, Rosanna, war auch schon in der Lage, ohne dass jemand sie dazu aufgefordert hatte, ein Gedicht auswendig aufzusagen, das ihr besonders gefallen hatte. Und das finde ich sehr schön.
Überwältigendes Thema dieses Herbstes soll die hoffnungslose Beziehung von Mann und Frau sein in der Literatur. Könnte Sie eine solche Thematik auch reizen?
Das ist schon von der Fragestellung, finde ich, die eher komisch und absurd, dass das eine schwierige Beziehung ist. Wer will das bestreiten? Dass sie die Literatur immer wieder zu Dreiecks- und Vierecksgeschichten in allen möglichen Varianten befruchtet hat, wer will das bestreiten? Mich hat das nie so im Vorrang interessiert. Auch in meinen Büchern kommen diese Beziehungen vor, aber das eigentliche Geschehen, das epische Geschehen, wird von anderen Dingen bewegt. Ich könnte es nie darauf, was ja viele Schriftsteller tun, darauf reduzieren.
Sie haben in Ihren großen Romanen, vor allem im Butt, noch Frauenschicksale erzählt. International mischen sich aber eigentlich heutzutage die Männer weniger in Frauensachen ein und auch umgekehrt. Ist das bedauernswert?
Ich weiß nicht, ob das Zweite so stimmt. Nicht? Also Garcia Marquez hat eine wunderbare Liebesgeschichte zu Zeiten der Cholera erzählt. Es gibt nach wie vor, gerade auch bei der älteren Generation der Autoren, eine Beziehung dazu. Nur reduzieren sie es nicht auf diese angeblich so hoffnungs- und tragisch und immer tragisch ausgehende Beziehungskiste zwischen Mann und Frau. Es läuft vieles mit, viel episches Geröll ist im Gang. Und so ist es auch bei mir. Im Butt sind diese Vielzahl von Frauenfiguren, die ich durch die Jahrhunderte hinweg tätig sein lasse, nicht reduziert auf ihr jeweiliges Liebesverhältnis. Das läuft so mit. Sie sind mit dem Kochen, sie sind mit neuen Gerichten, sie sind mit dem Ernähren befasst und müssen auch ihre Art von Selbstständigkeit, die natürlich im Mittelalter eine andere gewesen ist als heutzutage, auch kräftig verteidigen. Das sind die Themen, die mich interessierten.
Volker Neuhaus, wir hatten es ja am Anfang schon erwähnt, hat Ihre Geburtstagsmonographie Schreiben gegen die verstreichende Zeit betitelt. Hat er damit eigentlich Ihr Lebensthema getroffen?
Das ist ein Zitat aus einem Buch, das ja auch wieder recht aktuell geworden ist, aus dem Tagebuch einer Schnecke. Und dieses Buch ist ja geschrieben worden in einer Zeit, in der die junge Generation um 68 meinte, die Schnecke, sowas Langweiliges, Langsames, kommt für uns nicht in Frage. Man träumte von dem großen Sprung. Und ich habe davor gewarnt, wenn dann ich wusste, dass man zwar springen kann, aber sich die übersprungene Phase nicht beeilt. Die hinkt dann hinterdrein. So ist es dann leider auch politisch gewesen und bis heute geblieben. Und dieses Buch ist ja an meine Kinder gerichtet. Ich erzähle ihnen unter anderem die Geschichte der Danziger Synagogengemeinde. Ich berichte aus dem Wahlkampf des Jahres 69. Ich erzähle von der Vorarbeit zu einer Rede, die ich halten soll, zum Dürer-Gedenkjahr, über Dürers Kupferstich Melancholia I, also über die Beziehung zwischen Melancholie und Utopie. Und werde dann von meinen Kindern gefragt, was ist das Schriftsteller? Sie sind ja mit meiner Tätigkeit konfrontiert. Und dann sage ich, ein Schriftsteller ist jemand, der gegen die verstreichende Zeit schreibt. Er hat in erster Linie mit Vergangenheit zu tun. Später hat sich dann bei mir der Zeitbegriff etwas verändert und verschoben. Mir ist aufgefallen, dass zumindest aus der Sicht eines Schriftstellers dieses Korsett, das wir uns angelegt haben und das da sagt, erst war die Vergangenheit, dann kommt die Gegenwart und danach kommt die Zukunft, doch sehr eng ist. Zumal wir in Wirklichkeit in unseren Träumen, in unseren Taktträumen, in unseren inneren Monologen dauernd Vergangenheit und Gegenwart mischen mit Zukunftsängsten. Die drei Dinge sind miteinander verbunden. Und dann habe ich in einem kürzeren Buch, in Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus, diesen Begriff der Vergegenkunft für mich erfunden und auch als handwerkliche Grundlage benutzt. Also Bücher wie zum Beispiel auch Das weite Feld, aber auch Das Treffen in Telgte, arbeiten mit diesem Zeitbegriff der Vergegenkunft. Dieses Hineinholen zurückliegender Phasen, die auf einmal gegenwärtig werden und mit denen wir auch noch in Zukunft zu rechnen haben, oder eine Gegenwart, auf die Zukunft schon so kräftige Schatten wirft, dass dem kaum auszuweichen ist. Das sind die Dinge, die mich dazu geführt haben, mit einem anderen Zeitkonzept zu arbeiten.
Aber als das große Dennoch gegen die Vergänglichkeit wollen Sie das nicht verstanden wissen.
Das spielt sicher mit eine Rolle. Ich sagte das ja vorhin schon, Sie fragten mich nach partiellem Stolz, und da ist es ein Stolz, dass es mir gelungen ist, politisch verspielten Terrain, also zum Beispiel meine Heimatstadt Danzig, literarisch wieder entstehen zu lassen. Das ist sicher auch gegen die Zeit ein Stück Triumph, dass die Literatur so etwas leisten kann.
Kalkutta sehen und weiterleben haben Sie im Butt einmal geschrieben. Hatten Sie in Indien Ihr Saulus Paulus, also Ihr Damaskus-Erlebnis, was unsere Ansichten von der Dritten Welt angeht?
Also dramatisch sehe ich das nicht. Ich kannte ja Indien vorher und ich hatte mit meiner Frau ein Jahr Asienreisen gemacht. Nur wusste ich von einem vorherliegenden Besuch, dass ich an keinem anderen Ort außer Kalkutta aus meiner Erfahrung die Probleme der dritten Welt und auch unserer Welt, der reichen und vorherrschenden Welt, miteinander mischen, miteinander präsent sind. Und dort wollte ich längere Zeit leben. Und dieses längere Erleben dort hat mich erstmal sprachlos gemacht. Das genaue Hinsehen, wobei mir dann übrigens das Zeichnen geholfen hat. Durch das Zeichnen bin ich dann auch wieder zu Wörtern gekommen. Und so ist aus der Notlage heraus, der anfänglichen Notlage heraus, auch das Konzept eines Buches, Zunge zeigen, entstanden, in dem ich meine Möglichkeiten des Prosaschreibens im Tagebuchbericht, der Lyrik mit einem langen Kalkutta-Gedicht und mit einer Vielzahl von Zeichnungen vom Überlebenskampf in Kalkutta Bericht gebe.
Sie waren ja in Kalkutta ein Fremder. Wie sind Sie als Fremder dort wahrgenommen worden?
Sehr freundlich, aber das liegt auch daran, manche machen den Versuch und sagen so, jetzt versuche ich mich mal dem anzupassen, was in der Regel misslingt und dann zu Enttäuschung führt. Mir war das von Anfang an klar, auch wenn ich dort längere Zeit bleiben würde, und 2 Jahre würde ich fremd bleiben. Das ist gar nicht aufzuheben. Aber mir kam es auch darauf an, das Fremdbleiben als etwas zu beschreiben, was dazugehört.
Sie sind Schreiber, bildender Künstler, wir haben es gerade auch kurz gestreift, Leser, aber auch ein begnadeter Vorleser, lassen Sie mich das ruhig mal so sagen. Ist der Vorleser, der öffentliche Mensch Günter Grass, eine Lieblingsrolle von Ihnen?
Das Lesen und Lautlesen ist etwas, was bei mir mit dem Schreibprozess verbunden ist. Ich schreibe laut. Zum einen, ich schreibe im Stehen. Ich gehe vor meinem Stehpult auf und ab und spreche den Satz oder die Satzperiode so lange vor mich hin und verändere sie dabei, bis sie nicht nur geschrieben, sondern auch gesprochen Bestand hat. Das geht wahrscheinlich darauf zurück, dass mein Verständnis von Literatur davon ausgeht, dass die Literatur in ihren Anfängen oral gewesen ist. Es wurde weitererzählt. Das Schreiben ist erst später dazu gekommen. Und aus dieser Schreibübung, die eine Laute ist, also auch eine Lautvortragende, hat sich bei mir auch das Vergnügen entwickelt, von Zeit zu Zeit vor Publikum zu lesen. Das war früher exzessiver, weil ich auch sehr gerne aus dem Manuskript vor Publikum gelesen habe. Und das kann ich heute nicht mehr. Das ist dann sofort das Thema, an dem ich noch arbeite, in der Öffentlichkeit zerquatscht wird und das ist seit dem Butt leider nicht mehr möglich.
Lesen will gelernt sein. Wir wollen ruhig mal eine Lanze für das Lesen brechen. Lesen braucht aber auch Tradition, Familientradition, haben Sie schon 1974 einmal gesagt. Vom Nutzen und Nachteil des Lesens für das Leben spannt sich der Bogen in dieser Diskussion, vom Lesen als Lebensmittel sozusagen, sogar bis zu der Behauptung, Lesen hält vom Leben ab. Ist da was dran?
Für das Lesen, für diesen Vorgang gibt es in unserer surrogatreichen Welt kein Surrogat. Gut, man kann lesen lassen, das tun gelegentlich Politiker mit entsprechendem Ergebnis. Aber dieser Vorgang, ja, am besten dargestellt, wenn man sich erinnern möchte, an eine Plastik von Barlach, Lesender Klosterschüler heißt sie, sagt ein junger Mann, Knaben fast, mit einem Buch. Und diese Art von Versunkenheit, von Einheit, ein Mensch und ein Buch, dafür gibt es keinen Ersatz. Wie auch das Lesen mit anderen auf Medien bezogenen Tätigkeiten, die ohne Vergleich ist. Das Fernsehen bedient den Zuschauer. Er muss nichts tun. Die Bilder sind fix und fertig und löschen sich gegenseitig. Während der Leser ein abstraktes Schriftbild zu imaginieren hat, er belebt es. Das Buch ist tot ohne den Leser. Erst wenn der Leser auftritt und es in die Hand nimmt und anfängt zu lesen, entsteht es wieder. Das ist wunderbar und möchte ich, soweit das mit den Möglichkeiten eines Schriftstellers noch getan werden kann, fördern. Ich fände es zum Beispiel auch im Schulunterricht viel nützlicher und viel dem Buch förderlicher und auch den Schülern förderlicher, wenn man weniger Interpretation leisten würde und mehr zum Beispiel das laute Vorlesen lernen würde, regelrecht lernen. Weil mit diesem Lesen, mit dem lauten Vorlesen, nicht nur der Leser etwas für sich vermittelt, sondern er vermittelt auch den Zuhörenden etwas. Ich bin auch sicher, dass in der jungen Generation die Übersättigung durch das derzeitige neue Medienangebot schon angefangen hat und dass sich mehr und mehr junge Menschen im Vergleich zur Elterngeneration, die noch fernsehtrunken ist, davon abwenden werden. Bemerken werden, was tue ich mit meiner Zeit? Und die zum Buch zurückfinden werden.
Ich möchte eigentlich doch hier nochmal auf einen anderen Aspekt kommen. Die Zeitgenossen haben Schillers Räuber oder Büchner oder Fontanes Stechlin, aber auch Thomas Manns Dr. Faustus oder Wolfgang Köppen, das Treibhaus, wir erwähnten es gerade, anders gelesen als wir heute. Nimmt die historische Distanz diesen Büchern eigentlich die politische Schärfe und Wirkung?
Sicher, das, was aktuell an politischer Schärfe da war, verliert sich. Ich habe das ja bemerkt, also bei den Auseinandersetzungen um meinen Roman Ein weites Feld, da wurde mir unter anderem der Vorwurf gemacht, dass ich zu nah an der Geschichte dran sei und Literatur benötige eine gehörige Distanz. Und das ist natürlich leicht zu widerlegen. Sie haben gerade Fontane genannt, nehmen wir den Stechlin. Dieses Buch ist parallel zur Zeit geschrieben worden. Im Stechlin wird zum ersten Mal ein Wahlkampf, und das auch noch auf dem Land in Brandenburg, beschrieben. Und es siegen sogar die Sozialdemokraten. Ein Skandal damals. Und so ist das Buch auch, es ist ja erst nach Fontanes Tod erschienen, aufgenommen worden. Das Gleiche gilt für Frau Jenny Treibel, auch parallel zum Zeitgeschehen geschrieben. Natürlich haben diese Bücher aus der Nähe zum Zeitgeschehen heraus Ärgernis erregt. Aber wenn wir heute Frau Jenny Treibel lesen oder eben den Stechlin, dann haben wir die Möglichkeit, so geht es mir jedenfalls, aus dem neureichen Kulturbanausentum mitsamt auch den liebenswerten Zügen einer Jenny Treibel Schlüsse auf unsere Zeit, auf unseren Kulturbetrieb zu ziehen. Und so weit entlegen uns diese Zeitperiode scheint, so aktuell ist sie doch geblieben.
Nach der Rettin 1986, Herr Krass, gingen bei Ihnen die Kritiker erst so richtig auf Sie los. Warum kam es damals zu dieser Polarisierung, die ein bisschen bis heute anhält?
Das Thema passte nicht. Wir sind zwar wie noch nie in der Geschichte der Menschheit informiert, also auch über die Fähigkeit der Menschen, sich selbst zu vernichten, und zwar auf vielfältige Art und Weise. Aber wenn ein Autor daraus Konsequenzen zieht und ein Buch wie Die Retten vorlegt, dann gab es aus politischen Gründen, aus damals auch schon aus so einem postmodernen Empfinden, sich doch bitte nicht zu sehr auf die Zerbrechlichkeit unserer Existenz einzulassen, gab es dann diese Art von Abfuhren und Verdammungen, ohne dass das Buch zur Kenntnis genommen wurde. Das ist das Neue. Meine Bücher von der Blechtrommel angefangen haben immer wieder zu Auseinandersetzungen geführt. Aber wenn ich den Verriss der Blechtrommel, wie er in der FAZ, geschrieben von Günter Blöcker, stand, vergleiche mit Verrissen, die erschienen als Ein weißes Feld, das Buch herauskam, ist ganz leicht festzustellen, dass der Verriss von Blöcke auf Lektüre zurückging. Genaue Lektüre des Buches. Das Buch machte ihn zornig und ärgerlich, und so hat er reagiert. Während ein Großteil der Sachen, die als sogenannte Kritik auf mich zukommen, von Lektüre nicht angekränkelt sind. Das ist einfach Voreingenommenheit, die sich ausspricht. Und zumeist auch politisch gestimmte Voreingenommenheit.
Günter Grass und die Politik ist ja auch ein weites Feld. Sie waren für die SPD, dann waren Sie in der SPD, dann waren Sie wieder draußen. Jetzt sind Sie wieder nahe dran. Ist das eine notwendige Haltung eines Intellektuellen, der sich nicht mit Haut und Haaren vereinnahmen lassen will und möchte?
Ich halte das für normal, dass man also in einer Demokratie und vor allen Dingen, nachdem wir in diesem Jahrhundert Erfahrung gesammelt haben mit Ideologien, die alles hundertprozentig haben wollen, ist dieses Verhältnis zu einer Partei, auch zur eigenen politischen Grundstimmung, durchaus wechselhaft und sollte auch so offen zugegeben werden. Ich habe auch in den Zeiten, in denen ich Wahlkampf für die SPD gemacht habe, also im günstigsten Fall stimmte ich mit der SPD als Partei zu 65% überein. Manchmal sackte das auch ab, knapp über 50%. Und so ist es auch heute. Ich bin von meinem Werdegang und von meiner Entwicklung nach wie vor ein demokratischer Sozialist. Verwunderlich und manchmal auch komisch ist es, dass im Verlauf der Jahre, ohne dass ich meine Position großartig verändert habe, ich mich heute auf dem linken Flügel sehe, während ich in den Jahren, in den 60er, 70er Jahren, mich eher in der Mitte befand. Was hat sich da verändert, ist die Preisfrage. Und was heute angeht, ich kann nicht sagen, dass ich mich der SPD insgesamt wieder genähert habe. Was ich sehe, ist, dass unser Land seit geraumer Zeit von Abbruchunternehmern regiert wird. Es wird alles zerschlagen, was zerschlagbar zu sein scheint, unter anderem auch der soziale Konsens, der dieses Land zu Reichtum, Wohlstand und auch zu demokratischer Entwicklung geführt hat. Und damit ist es einfach Zeit für einen demokratischen Wechsel. Und da wünsche ich mir nicht irgendetwas, das kann jeder leicht. Und ich sehe die politischen Kräfte mir an, die noch relativ unverbraucht sind und in der Lage wären, aus einem Reformstau herauszukommen, eine Wende im demokratischen Sinn herbeizuführen. Das ist eine rot-grüne Koalition. Dafür würde ich mich gerne auch wieder stark machen, aber nicht für eine einzelne Partei oder für einen einzelnen Kandidaten.
Damals war es Willy Brandt, zu dem Sie doch eine besondere Affinität hatten.
Aber ich muss Sie unterbrechen. Es war nicht nur Willy Brandt allein, es waren zum anderen mehrere Personen. Es war auch Gustav Heinemann sehr stark und auch Karl Schiller. Und es war ein Programm. Es war ein Programm im Innenpolitischen wie in der Außenpolitik. Eine Deutschlandpolitik gab es vorher nicht. Es gab nur die Hallstein-Doktrin. Und Brandt war bereit, mit der SPD und die SPD mit ihm, diese Politik zu ändern. Das hat mich dazu gebracht.
Aber dass Sie irgendwie der Meinung sein wollen, dass eben auch für die demokratische Orientierung solche Lichtgestalten wie Willy Brandt nötig seien, kann man nicht sagen.
Nein, also für mich ist Willy Brandt auch nie eine Lichtgestalt gewesen. Ich habe ihn von Anfang an auch kritisch gesehen. Er war in erster Linie ein großartiger Außenpolitiker. Und er war jemand, der über die deutschen Befindlichkeiten und Gebrechlichkeiten und Bedürfnisse auch hinweg sah. Er hat dann später, als er nicht mehr Bundeskanzler war, als Vorsitzender der Sozialistischen Internationale beispielhafterweise sich um die Belange der Dritten Welt gekümmert, das in der eigenen Partei kaum wahrgenommen wurde. Als Innenpolitiker hat er eher Schwächen gezeigt. Das habe ich auch damals, als ich die Wähler-Initiative betrieben habe, offen ausgesprochen. Also er ist keine Lichtgestalt, wohl aber ein Politiker von großem, über die eigenen Grenzen hinausweisendem Format. Und es ist sicher ein Glücksfall gewesen, dass Europa damals mit Kreisky, mit Olaf Palme und Willy Brandt drei Sozialdemokraten gehabt hat, die über die Grenzen ihres Landes hinaus politisches Format gezeigt haben, ohne Lichtgestalten zu sein.
Wir leben hier jetzt in einer Zeit der doch entschärften Ost-West-Konflikte. Orwells utopischer Roman 1984 hat sich auch so nicht bestätigt. Sind Sie überhaupt, was die Weltlage angeht, jetzt etwas optimistischer?
Also ich bezweifle allein schon, dass sich bestimmte Aspekte in Orwells Roman nicht bestätigt haben. Bei Orwell werden im Verlauf des Romanes, es kommt immer am Rande vor, Dauer- und Stellvertreterkriege geführt. Die Welt ist in drei Machthälften aufgeteilt. Das sind Dinge, die unseren Befindnissen insoweit entsprechen, dass zwar der eingefuchste andere Machtpartner, die Sowjetunion, weg ist, aber der übrig gebliebene Machtfaktor USA ist kräftig dabei, sich die Rüstungsindustrie fördernden Gegner zu erfinden, notfalls. Und sei es der Islam oder was immer auch, nicht? Oder die Kriege werden sich mehr und mehr, mit dem Golfkrieg hat das nichts angefangen, sondern seine Bestätigung gefunden, auf die Ressourcen konzentrieren, dort, wo die Energiemittel sind, wo bestimmte Dinge sind. Aus Somalia hat man sich rasch zurückgezogen, da war nichts mehr zu holen. Aber dort, wo es Öl gibt, wo es bestimmte Dinge gibt, da wird der Machtkampf weitergehen und der wird sich wahrscheinlich im nächsten Jahrhundert doch in erster Linie zwischen den USA und leider eben auch den europäischen Staaten, die sich da fest am Schlepptau der USA befinden, auf der einen Seite und Asien abspielen. Nicht? Da geht es um, das sind Verteilungskämpfe, die dann stattfinden und deren Vorboten erleben wir heute schon.
Herr Krass, wieder zurück zu Ihren Büchern. Was mir immer wieder bei der Lektüre Ihrer Bücher aufgefallen ist, dass die Musik doch etwas wenig vorkommt, dass sie eigentlich nicht eine so starke Rolle spielt. Da ist von Heinrich Schütz die Rede oder auch von anderen Komponisten, aber eigentlich doch eher marginal. Wenn ich da an Dr. Faustus von Thomas Mann denke, interessiert Sie eigentlich die Musik nicht so, obwohl Sie auch früher Jazzmusik gemacht haben?
Ich bin ein Liebhaber der Musik, aber es muss ja nun nicht alles, was mir gefällt und wovon ich als Laie eine Ahnung habe, sich als Literatur niederschlagen. Auch dort, wo ein Komponist eine größere Rolle spielt, im Treffen in Telgte, wo Heinrich Schütz auftritt, war ich auf die Beratung und Hilfe meiner Frau angewiesen, die Organistin von Beruf ist und die auf dem Gebiet viel firmer ist als ich. Aber wir beide sind wir Liebhaber der Musik.
Was ist denn Ihr Lieblingskomponist bzw. Ihr Lieblingsstück? Was würden Sie sich gerne zum Geburtstag als Platte auflegen?
Ich kann das nicht so auf einen Komponist reduzieren. Ich habe natürlich Schütz gewählt, weil ich den ungeheuer schätze. Und ich bin jedes Mal überrascht, auch von der Modernität, besonders der späten Schütz. Aber sagen wir, in unserem Jahrhundert ist es nach wie vor für mich Bartok einer der Großen auch geblieben.
Seit Jahren werden Sie für den Literaturnobelpreis gehandelt, wenn man das mal so sagen darf. Wenn Sie ihn nun doch einmal bekämen, was würden Sie sagen und was würden Sie tun dann?
Ich werde auf Ihre Frage gar nicht antworten, denn für mich spielt das keine entscheidende Rolle. Da machen sich andere, zum Beispiel auch Sie, Gedanken drüber und ich bin immer froh, wenn der Termin vorbei ist und die Nachfragen aufhören.
Zu einem gleichfalls angesehenen Preis werden Sie aber tatsächlich am 19. Oktober präsent sein und die Laudatio halten. Es ist der Friedenspreis des deutschen Buchhandels, den Yasar Kemal bekommen wird. Was verbindet Sie eigentlich mit Yasar Kemal, der ja ebenfalls ein engagierter Schriftsteller ist wie Sie?
Das zum Beispiel und sicher auch, ich habe mich darüber gefreut, dass er sich vom Börsenverein gewünscht hat, dass ich die Laudatio halten möge und das habe ich dann auch sehr gerne vorbereitet, halten werde ich sie demnächst. Sein episches Konzept, diese Konzentration auf eine Region, die ihm vertraut ist, Kukurova, wo er herkommt, Anatolien im weitesten Sinn des Wortes und aber allerdings auch in einigen Romanen Istanbul, Das liegt mir, nicht? Das ist diese Art von Literatur, der die Provinz, die sie deutlich und überdeutlich darstellt, Welt genug ist. Ob das Faulkner ist in Amerika, ob das Aitmatov ist, kirgisische Steppe angeht, Joyce mit seinem Dublin oder
Heinrich Böll,
ja, Rheinland betrifft. Und bei mir ist es eben diese Danzig-Kaschubische Region. Das ist mir sehr nah und ich glaube, dass er das so beim Lesen meiner Bücher empfunden hat.
Drei türkische Frauen sind hier unweit von Lübeck in Mölln beim ausländerfeindlichen Brandanschlag ums Leben gekommen. Sie haben literarisch mit dem Gedichtzyklus Novemberland darauf Bezug genommen. Könnten Sie gegen Ende unseres Gespräches einmal zwei Gedichte daraus lesen?
Das kann ich gerne tun. Das ist, wie gesagt, ein Gedichtzyklus von 13 Sonetten und ist Peter Rübenkopf gewidmet. Eins, das Unsere. Breit liegt das Land, in dessen Lied wie in Prospekten sich Schönheit weit gehügelt austrägt, gegen Norden flach, besiedelt eng in dieser Zeit bis unters Dach, wo sich die Kinder einst vor Vaters Zorn versteckten, ist keine Zuflucht mehr, nein, nichts schließt mehr geheim. So offen sind wir kenntlich, allseits ausgestellt, dass jeder Nachbar ringsum alle Welt als Unglück treiben sieht, was unseres Glückes Keim. Wo wir uns finden, hat verkehrte Konjunktur uns fett gemacht. Dank Leid und Kummer satt, schlug mästend Elend an als freien Marktes Kur. Und selbst auf unsere Sünden gab's Rabatt. Still liegt Novemberland, verflucht zum tugendhaften Fleiß, in Angst vorm jüngst Gericht, dem überhöhten Preis. Zwei, Novemberland. Da komm ich her. Das feiert jährlich alle Neune, vor dem ich weg will über selbsterdachte Zäune, doch in verkehrten Schuhen dahin laufe, wo ich heiße und ruchbar bin für die zurückgelassene Scheiße. Das bleibt veränderlich sich gleich und ähnelt unterm Schutt der Moden, mal sind es Jeans, dann wieder Loden, den abgelebten Fotos aus dem Dritten Reich. Novembertote, lasst sie ruhen! Wir haben mit uns Lebenden genug zu tun, doch diese sind nicht jene. Jene sind erwacht und haben sich als Täter das Gleiche ähnlich ausgedacht. Nicht abgebucht noch steuerfrei ist der Gewinn aus Schuldenlast, für die ich haftbar bin.
Vielen Dank für die Lesung. Doch ganz zum Schluss unseres Gespräches möchte ich doch noch mal auf Ihren 70. Geburtstag zu sprechen kommen. Herr Krass, wenn der Budd an Ihrem Geburtstag Ihnen drei Wünsche gewähren und erfüllen würde, was würden Sie sich denn wünschen?
Für mich persönlich bei einigermaßener Gesundheit weiterhin weithin tragende Einfälle, die mich episch beschäftigen und herausfordern. Dann etwas, was mich eher bedrückt, für meine Kinder und Enkelkinder, ein wenig mehr Zukunft. Diese junge Generation leidet in erster Linie darunter, dass ihnen dieser Spielraum Zukunft genommen worden ist, durch Vorwegplanung. Und der dritte Wunsch, das, was meine Frau und ich uns immer gewünscht haben, dass wir das Alter, das hohe Alter, ganz romantisch gemeinsam auf einem Bänkchen bei Sonnenuntergang erleben dürfen, noch lange Zeit.
Und Fontane lesen?
Was auch immer.
Danke.
Ohne Fontane wird es nicht gehen.
Danke sehr.